Ich hoffe, dass ich Sie nicht überfordere, wenn wir heute noch einmal in das prophetische Wort hineingehen. Aber so wie es geschrieben steht, der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Das sollten wir beachten, zumal die Lampe des prophetischen Wortes in dieser dunklen Weltzeit scheint, bis dass der Morgenstern aufstrahle zur Entrückung der Gemeinde. Wir haben uns gestern mit der ersten Erweckung der Braut aus Israel in der Endzeit beschäftigt und ihrer ersten Schau des Rabbi Jesus als des Messias, wenn im Endkampf um Jerusalem ihnen von Gott aus der Sieg verliehen wird. Und wenn dort in Jerusalem die Erweckung, die messianische Erweckung beginnt. Wir sahen aber auch, dass sich diese Schau erweitern wird, wenn Christus in die sichtbare Welt wieder eintritt, in seiner Epiphanie bei seiner Erscheinung, die man ja auch die Apokalypsis nennt, das heißt, die Hüllen hinwegnahme. Wir schauen heute Morgen auch hinein, sonderlich in Kapitel 19 der Offenbarung. Und ich darf einmal erwähnen, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen nachweisen kann, dass die Zahl 19 die Zahl der Wiedergeburt ist. Und so haben wir es hier in Kapitel 19 wirklich mit einer Wiedergeburt zu tun. Die 22 Kapitel der Offenbarung kann man ja auch dem hebräischen Alphabet zuordnen, mit seinen 22 Buchstaben, die allesamt auch eine Bedeutung haben. Und so wäre dann der 19. Buchstabe des hebräischen Alphabetes hier angeraten, nämlich Kof. Und Kof heißt die Geburtsöffnung. Wiedergeburt, das passt gut zusammen. So wie der Herr Jesus seinen Jüngern einmal geantwortet hat, als sie ihn fragten, was wird uns dafür, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind, wenn der Sohn des Menschen, der Sohn Adams, der Weltvollender, auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, dann werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen, richtend und wiederherstellend, die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt, in der kollektiven Wiedergeburt Israels, die da beginnt am Hause David und an den Geschlechtern Nathans und Simeis und die dann von Jerusalem ausstrahlend alle Stämme des Landes ergreifen wird. Das nur als ein Äußeres. Und nun möchte ich die ersten Verse einmal lesen aus Offenbarung 19. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure, gemeint ist Babylon, gerichtet, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte. Und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Und zum anderen Male sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Rauch der vernichteten Metropole Babylon. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Throne sitzt, und sagten: Amen, Halleluja! Und eine Stimme kam aus dem Throne hervor, welche sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen, die Geringen und die Mächtigen. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, welche sprachen Halleluja. Denn der Herr, Yahweh, unser Gott, der Allherrscher, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich zugerüstet für diesen Tag der Hochzeit. Hier haben wir einige Hymnen, wie sie 17 Mal in der Offenbarung erscheinen. Wir könnten sogar sagen, diese himmlischen Hymnen und Lobpreisungen Gottes des Vaters sind gleichsam das Grundgerüst dieses schrecklichen Buches, in dem es scheinbar nur von Gerichten Gottes handelt. Aber dahinter steht der Lobpreis der himmlischen Welt, der Fürstentümer und Gewaltigen des Lichtes, der Cherubim und der Seraphim und der bereits vollendeten Gerechten, die im Lichte sind, darüber, dass Gott endlich ein Ende macht mit den Äonen, die der Finsternis und dem Feind unterlagen, und dass er nun den großen Doppelpunkt setzt für seine Herrschaft, die er nun in seinem Christus, in seinem Messias ergreifen wird, in der Umgestaltung und Neuwerdung aller Geschöpfe. Also, das sollten wir einmal vielleicht studieren, diese 17 Lobgesänge und Hymnen der Offenbarung, und dann gewinnen wir einen ganz anderen Blick auf dieses Buch, denn diese intelligenten Wesen in der unsichtbaren Welt wissen ja, was sie tun, wenn sie Gott den Vater lobpreisen, auch ob seiner Gerichte. Es gibt keinen anderen Weg zur Erneuerung von Himmel und Erde als durch diese Gerichte hindurch. Wir haben gerade gelesen, das Weib des Lammes hat sich zugerüstet, und als wir gestern von der Erweckung der Braut sprachen, anhand von Hohelied 5, haben wir schon eine erste Phase dieser Zubereitung und dieser Zurüstung miteinander betrachtet. In der Parousie Jesu, ich möchte es noch einmal wiederholen, in der unsichtbaren Anwesenheit Jesu, der sich allerdings aufgemacht hat, aus der unsichtbaren Welt heraus aktiv zu werden und in das endzeitliche Geschehen einzugreifen. In der bisherigen Gemeindezeit, da hieß es immer nur, dass er zur Rechten des Vaters sitzt auf dem Thron. Und was tut er? Gar nichts. Er wartet, bis ihm der Vater alles zum Schemel seiner Füße lege. Allerdings ist er aktiv im Heiligen Geist in seiner Gemeinde, in der Gemeinde seines Leibes. Aber in der Parousie erhebt er sich von seinem Thron und greift handelnd und aktiv ein in das endzeitliche Geschehen. Und das müssen wir nun unterscheiden von seiner Epiphanie, einem zweiten Teil seiner Wiederkunft, zu Deutsch in seiner Erscheinung oder in seinem Sichtbarwerden. 1. Thessalonicher 2 steht es ja geschrieben, dass der Herr Jesus durch die Epiphanie seiner Parousie, das heißt durch das Sichtbarwerden seiner unsichtbaren Gegenwart, dann die Aktivität ergreift im Kampf gegen den Antichristen und alle feindlichen Mächte und diese durch den Hauch seines Mundes vernichtet. Also, die Zubereitung der Braut des Lammes zur Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes unterliegt also einem vorherigen Werdeprozess. Und das ist der positive Inhalt des Endzeitgeschehens rund um Israel. Die Herausgestaltung, die Zurüstung, das Werden, auch wenn es scheinbar zunächst geringfügige Änderungen sind, die das Volk Israel betreffen, da dürfen wir wissen, dass diese sich summieren werden bis zu jenem Tag, wo es heißt, und es wurde dem Weibe gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand, das sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Dann ist das Weib, die Braut des Lammes, am Ziel eingekleidet in die Gerechtigkeit Jesu. Ich möchte hier einmal kurz erinnern an Johannes 2, Vers 1. Dort heißt es, am dritten Tage wurde eine Hochzeit in Kana und auch Jesus und seine Jünger waren dorthin geladen. Das ist jene Hochzeit, wo er aus dem Wasser der 6 Reinigungsgefäße kostbaren Wein bereitet für die Hochzeitsgesellschaft. Wein der Freude aus dem Wasser der gesetzlichen Reinigung. Aber wir wollen beachten, dass es dort heißt, am dritten Tage nicht war eine Hochzeit, sondern wurde eine Hochzeit in Kana. Es geht also um das Werden der Hochzeit parallel zur Zurüstung der Braut. Das ist ein Prozess, ein Werdegeschehen. Ich darf übrigens darauf hinweisen, wenn Sie sich einmal sorgfältig beschäftigen mit Johannes 1 und Johannes 2, dass dieser dritte Tag eigentlich der siebte Tag ist. Johannes hat gleichsam ein Tagebuch geführt und da heißt es immer wieder und des folgenden Tages. Und das ist in Kapitel 1 viermal geschrieben, also 4 Tage. Und dann gibt es eine Zäsur, eine Unterbrechung. Und dann heißt es am dritten Tage, das heißt nach den vorhergegangenen 4 Tagen, wurde eine Hochzeit in Kana. Was hat das zu bedeuten? Es hat eine tiefe prophetische Bedeutung. Denn es gibt 4 Tage, 4-mal 1000 Jahre des göttlichen Heilsplanes bis zur Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Und dann noch einmal 2 Tage, 2000 Jahre von der Wirksamkeit Jesu, etwa im Jahre 27 nach der Zeitrechnung, bis zu seiner Wiederkunft, ich darf das einmal so sagen. Und dann käme der dritte Tag nach der Erscheinung Jesu auf Erden und das ist Pläne der siebte Tag von der Neuschöpfung angerechnet. Vor der Erschaffung des Menschen. Und das ist nun das 1000-Jahr-Reich, der siebte Tag, der Sabbatruhe Gottes und der Sabbatruhe seines Volkes, die noch für das Volk Israel aufbewahrt ist. Und dann wird es uns verständlich. Am dritten Tage, das heißt Pläne, am siebten Tage wurde eine Hochzeit in Kana, Kana zu Deutsch erwehrt. Der Wert des Messias in der Hochzeit des Lammes, wo er sich Israel wieder neu anvermählt. Das Israel, das er zubereitet hat als seine Braut und als sein Weib. Und da müssen wir wissen, dass wir hier die prophetischen Begriffe einfügen müssen. Israel in seiner ersten Zeit, als die frohlockend ausgezogen waren aus Ägypten, wird dort als Braut Jahwes bezeichnet und Jahwe immer als Adonai, das heißt als Eheherr. Der alte Bund ist ein Ehebund zwischen dem Christus und seinem Volk. Und diese Braut hat er sich schon in der Vorzeit der Väter anvermählt, als sein Weib sonderlich bei jenem Bundesschluss am Berge Sinai. Aber im Götzendienst ist dieses Weib Jahwes vielfach zur Hure geworden. So wird sie immer bezeichnet in den prophetischen Schriften und Büchern des Alten Testaments. Und in den Gerichten wird es zur Witwe, zur scheinbar verlassenen Braut und zum scheinbar verlassenen Weib. Sie ist so einsam geworden, die Witwe Jerusalem, so beginnen die Klagelieder, und sitzt auf dem Scherbenhaufen und Trümmerhaufen des Gerichtes. Aber nun die wunderbare Verheißung aller prophetischen Schriften, dass in der Parousie Jesu wiederum diese ehemalige Hure, die zur Witwe im Gericht wurde, scheinbar verlassen von ihrem Eheherrn und Bräutigam, neu zubereitet wird für die Hochzeit des Lammes. Während der Parousie Jesu vollendet in seiner sichtbaren Erscheinung oder Epiphanie. Da möchte ich zugleich einmal sagen, die Braut des Lammes, das ist nun wirklich prophetisch gesehen nicht die Gemeinde. Auch wenn wir die Lieder gerne singen, wo von uns als von der Braut gesungen wird, und wir singen sie gerne und ohne Verdacht, aber in einem engeren prophetischen Sinn ist die Braut Israel, wiederhergestellt in der Endzeit als das Weib Jahwes, als das Weib des Lammes. Und der Bräutigam, das ist natürlich der Messias Jesus mit seinem Leibe. Wir haben ihn gestern geschaut, sein Haupt aus Gold, sein Langgewand und Priestertalar hinabreichend bis zu den Füßen, bis zur letzten Gemeindegeneration, die einstens die Entrückung erfährt. Das ist der Bräutigam, summa summarum, aus Haupt und Leib bestehend. Und das geht nun einer Zusammenfügung entgegen. Diese beiden Heilsorganismen werden einmal gemeinsam wirken im Reiche des Messias und auch in den Äonen danach, zum Heile der Menschheit und der Kreatur, wobei dem Leibe Christi teilweise andere Aufgaben zuteil werden, jedenfalls zunächst als dem erneuerten Weibe aus Israel. Aber auch das wird sich eines Tages aufheben in der vollendeten Herrlichkeit beider Heilsorganismen. Da wollen wir es nun noch einmal lesen, ab Vers 7 in Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Wir könnten sogar sagen, die Hochzeit des Lammes ist nun endlich gekommen und sein Weib hat sich zugerüstet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten oder die Rechtfertigungen der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, zu Füßen des Engels, um ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es ja nicht, denn ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung. Und da haben wir auch ein deutliches Zeichen für Lichtesengel. Lichtesengel haben keinerlei Interesse daran, die Gemeinde des Leibes Christi zu schädigen und zu verführen. Das ist ein Ammenmärchen, das wir aus der Heiligen Schrift an keiner Stelle belegen können. Und sie lassen sich auch nicht anbeten. So wie hier der Engel, der die Botschaft überbringt, sagt, bete mich nur ja nicht an, denn ich bin dein Mitknecht. Es sind Finsternismächte, die sich verkleiden als Engel des Lichtes, die sich diese Anbetung gefallen lassen, wovor der Apostel Paulus im Kolosserbrief warnt, dass die Gnostiker in ihrer vermeintlichen Superfrömmigkeit sogar Engel anbeten wollten. Aber das nur nebenbei. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist eine von 7 Seligpreisungen der Offenbarung. Auch das überlasse ich Ihrem Bibelstudium, das einmal zusammenzustellen. Die 4. von 7 Seligpreisungen der Offenbarung. Nun, diese Zurüstung der ehemaligen Hure und Witwe im Gericht zur erneuten Braut und Verlobung und Hochzeit in der Endzeit finden wir in einer kostbaren Weise auch geschildert im Prophetenbuche Hosea. Hosea 2, 14 bis 16. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen. Israel in ihrer Hurerei. Die jüdischen Ausleger sagen hier, es ist die Wüste der Völker. Ich werde sie in die Wüste führen, in das Galut, in das Exil unter den Völkern und ihr dort zum Herzen reden. Wir haben gestern von der schlafenden Braut gehört, dass ihr Herz dennoch wachte, obwohl sie schlief. Und das ist das kollektive, prophetisch geschulte Unterbewusstsein Israels. Werde ihr zum Herzen reden oder ins Herz reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und das Tal Achor, das Tal der Trübsal, zu einer Türe der Hoffnung öffnen. Ach, was ist das wunderbar? Aus dem Galut, aus dem Exil heraus, von den Völkern her wurde Israel das Land wiedergegeben, samt den Weinbergen und samt allen Kostbarkeiten, die sie inzwischen wieder gepflanzt haben. Und das Tal der Trübsal und der Not und der Anfechtung und Verfolgung und der ungezählten Leiden wurde geöffnet und es öffnete sich eine Türe der Hoffnung. Diese Türe der Hoffnung ist heute weit geöffnet für das Israel. Und sie wird das selbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an den Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog, mit erhobenem Arm, mit lautem Jubel und Frohlocken und Gesang. Was werden das für messianische Gesänge sein, wenn Israel wiederhergestellt sein wird im Reiche des Messias und wenn diese Gesänge erklingen werden bei der Hochzeit des Lammes? Das sind keine Popgesänge, wie sie heute in unseren Gemeinden zelebriert werden, sondern das sind Lobgesänge, wie wir sie vielleicht manchmal zu ahnen vermögen, wenn wir eine Musik hören, wie etwa Händels Messias. Es wird ein Frohlocken geben und es wird geschehen, an jenem Tage, spricht Jahwe, da wirst du mich nennen, mein Ehemann, und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. So wie es Israel getan hat im Götzendienst, wo es die Baalin verehrt hat. Und das fand ja seine Zuspitzung, als die richterlichen Repräsentanten Jerusalems Jesus prüfen wollten wegen seiner Wunder und Zeichen Und als sie das Urteil fällten, er tut diese Wunder und Zeichen, die wir nicht leugnen können, in der Kraft des Baal-Zibul, des Baals der Fliegen, des Obersten der Dämonen. Da sagte Jesus, die Lästerung des Menschensohnes wird euch vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes, Klammer auf, die zu Pfingsten erfolgen wird, die wird euch in Weltzeit nicht vergeben. Da haben sie ihn, den Adon, den Eheherrn Israels, Baal genannt. Baal-Zibul, den syrischen Baal des Opfermistes und deshalb auch der Fliegen. Baal-Zibul, der Beelzebub, wurde dann daraus in der lutherischen Übersetzung. Vers 17, und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinweg tun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich werde an jenem Tage einen Bund für sie schließen oder zu ihren Gunsten schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren der Erde. Und ich werde Bogen und Schwert und den Krieg aus dem Lande zerbrechen und werde sie in Sicherheit wohnen lassen. Und nun kommt es. Und ich will dich mir verloben in Weltzeit, in Ewigkeit. Hier ist auch die Weltzeit des 1000-Jahr-Reiches des Messias ins Auge gefasst. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Gericht. Das ist das Erste. Wir sahen es auch gestern, dass Israel noch einmal in die Drangsal hinein muss, dass die Braut, die den weitergegangenen Bräutigam nach Hohelied 5 sucht, dort von den Wächtern der Stadt Jerusalem geschlagen wird, dass man ihr den Schleier vom Gesicht nimmt und dass sie dann zum ersten Mal den Rabbi Jesus aus Nazareth als den Messias erkennt und lobt. Als zunächst Gerechtigkeit und Gericht. Aber weil alle Gerichte Gottes einen positiven Endzweck haben und einen erziehenden, zurechtbringenden Sinn, denn Gott tut nichts Sinnloses, nur um der Qual seiner Geschöpfe willen, haben wir auch hier das positive Ziel des Gerichtes. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Ja, unser Gott ist ja überströmend reich an Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue. Und du wirst Yahweh erkennen. Das ist dann die wunderbare Liebesgemeinschaft zwischen dem Israel und seinem Messias. Ach, was ist das doch für ein köstliches Wort. Aber auch hier sehen wir, der Hochzeit des Lammes geht eine Verlobung voraus. Eine Zurüstung der Braut. Ein Werden der Hochzeit. Und das ist der Sinn des Erlebens Israels in der gegenwärtigen Vorendzeit, in der Zeit der unsichtbaren Parousie, seiner Anwesenheit zum endzeitlichen Handeln. Vielleicht darf ich gerade noch dazu lesen, das kostbare Wort aus Jesaja 62, 4 bis 5, Vers 3 schon. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jahwes bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand Jahwes und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Da haben wir die geschmückte Braut. Nicht mehr wird man dich Verlassene heißen und dein Land nicht mehr Wüste, sondern man wird dich nennen meine Lust an dir. Und dein Land vermählte, denn Jahwe wird Lust an dir haben, und dein Land wird vermählt werden. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Ach ja, was ist das doch für eine wunderbare Schau über das Endziel des Gerichtes mit dem geliebten Volke Israel. Und nun möchte ich in Offenbarung 19 weiterlesen, und zwar ab Vers 11. Und da haben wir nun wiederum eine Vision des Johannes von dem kommenden und wiederkommenden Christus in der Herrlichkeit seiner Epiphanie, das heißt seiner sichtbaren Erscheinung, wo seine Füße stehen werden auf dem Ölberg und wo er begleitet wird von vielen Heiligen und von Myriaden von Engeln. Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der auf ihm sitzt, wird genannt der Treue und der Wahrhaftige. Öffnung des Himmels, das heißt die Öffnung unsichtbarer Dimensionen der bislang unsichtbaren Gotteswelt, die für uns und unsere Sinne verschlossen sind. Und dieser Himmel öffnet sich hier dem Seherblick des Johannes, und dieser Himmel Gottes wird sich einmal endzeitlich eröffnen, wenn der Christus wiederkommt und wenn er gesehen wird. Dann werden die Klüfte, die Trennungen zwischen den Dimensionen aufgehoben, den Dimensionen der sichtbaren Schöpfung und den Dimensionen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und seiner Welt. Ich sah den Himmel geöffnet, und nun kommt Jesus nicht mehr reitend auf einen Esel, wie es in Sacharja 9 geschildert wird, einziehend in Jerusalem als der Friedenskönig, sondern nun sitzt er auf einem weißen Pferd. Und wir sollten daran denken, dass es schon einmal einen solchen Reiter auf dem weißen Pferd gegeben hat. In Offenbarung 6, 2 heißt es, als das Lamm die Siegel öffnete. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah, und hier ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend und auf das er siegte. Und dann wird das zweite Siegel geöffnet, dann kommt dieses feuerrote Pferd und ein schwarzes Pferd und ein fahles Pferd, alles endzeitliche Gerichte. Und es gibt viele Ausleger der Offenbarung, die in diesem weißen Siegelpferd und dem, der darauf siegend auszieht, den falschen Messias. Der zunächst einmal siegreich die Welteinheit schafft und die Welt sich unterwirft. Denn es gehört ja auch diese Sache zu den Siegelgerichten der Offenbarung. Nein, hier in Kapitel 19, da kommt dann der Christus reitend auf einem weißen Pferd, und der auf ihm sitzt, wird genannt der Treue und der Wahrhaftige. Ach, was ist das wunderbar. Im Sendschreiben an Laodicea, ausgerechnet an Laodicea, mit all ihrem Betrieb, mit all ihrem eingebildeten frommen Reichtum, mit all ihrem Nichtwesen, mit all ihrem Ungeist, und mit aller Verleugnung des Wortes Gottes ausgerechnet am Ende dieser Laodicea-Zuschrift wird dem Sieger verheißen in Kapitel 3, Vers 14, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge Gottes. Das ist der Christus, der Amen, der Stempel, die Unterschrift Gottes unter alle seine Verheißungen, der untrüglich, treu und wahrhaftig auch in seinem Worte ist. Und in der Gemeinde von Philadelphia heißt es in Kapitel 3, 7, dieses sagt der Heilige und Wahrhaftige, treu und wahrhaftig. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der auf ihm sitzt, wird genannt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Wir werden dann noch einmal auf dieses kriegerische Unternehmen des wiederkommenden Christus zu sprechen kommen. Was uns scheinbar erschreckt, da müssen wir sagen, dieses geschieht endlich. Es ist der Kulminationspunkt einer äonenlangen Auseinandersetzung Christi mit den Satansmächten, einer Auseinandersetzung zwischen den Mächten des Lichtes und den Mächten der Finsternis. Und nun endlich wird eine Entscheidung herbeigeführt. Nun endlich wird diese äonenlange Auseinandersetzung zum Ende gebracht. In Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Vers 12. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe oder viele Kronen. Wir haben schon gestern über diese Augen des wiederkehrenden Christus gesprochen und haben darauf hingewiesen, dass nach Kapitel 5, Vers 6 das Lamm Gottes nicht nur 7 Hörner hat, als Zeichen und Symbol der absoluten Vollmacht und Allmacht, sondern auch 7 Augen als Zeichen für die absolute Allwissenheit. Und wir haben uns gestern an Hebräer 4, 13 erinnert, wo es heißt, das Wort Gottes ist schärfer als jedes Messer, Operationsmesser oder zweischneidiges Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, zu dem hin uns das Wort führt, wie es eigentlich heißt. Alles aufgedeckt, das gilt auch uns heute schon. Es ist nicht nur ein Auge, das auf uns gerichtet ist, sondern es sind die 7 Augen des Lammes, die Fülle des Geistes Gottes, die absolute Kenntnis und Allwissenheit. Und da möchten wir mit Gerhard Herzbeben beten: Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Ja, das ist gut, dass wir ihm nicht widerstreben in dem törichten Versuch, seinen Feueraugen zu entgehen, ihm zu entfliehen und ihm zu entziehen, sondern dass wir dann bereit sind, heimzukehren zu dem lebendigen Gott und uns mit allem, was wir sind, diesem Christus und seinen Feueraugen öffnen. Seine Augen durchdringen wie eine Feuerflamme. Was wird das sein, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus noch einmal gereinigt werden und wo wir Auge in Auge ihm gegenüberstehen? Und deshalb sagt der Apostel Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, an etlichen Stellen der Timotheusbriefe. Ich beschwöre dich, Auge in Auge mit Gott, Auge in Auge mit dem Christus. Dann werden uns seine Augen noch einmal durchdringen, aber wir werden dann in seinen Augen lauter Liebe, lauter Barmherzigkeit, lauter Güte entdecken, auch wenn er uns noch einmal richten, reinigen und zurechtbringen muss. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sitzt eine Dornenkrone. Nein, das war an den Tagen seines Leidens, als man ihn als König Israels verspottete, als man ihm als Zepter einen Knüppel in die Hand drückte, ihm einen Purpurmantel umhängte, als Königsmantel und ihm eine Dornenkrone in das Haupt trieb, sodass das Blut über sein Gesicht strömte. Aber der, der damals die Dornenkrone trug vor Pilatus, ist nun der, auf dessen Haupt viele Kronen oder viele Diademe sind. Alle Reiche dieser Welt sind ihm untertan. Er ist König aller Könige. Das ganze All hat der Vater seinen Füßen, den Füßen des letzten Adams und Weltvollenders untergeordnet. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein. Und er ist umkleidet mit einem in Blut getauften Gewand und sein Name wird genannt das Wort Gottes. Der Name Jesu, was ist das doch wunderbar, und wir haben vorhin ja ein Lied zum Lobpreis dieses hochheiligen Schems, dieses hochheiligen Namens Jesu gesungen. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein Lied vorlesen, das wir nicht in unseren Liederbüchern haben, sondern das aus dem Liederbuch der Versammlung stammt. Jesus Namen, wer kann ergründen deine Tiefe, deine Höhe, wer die Gnade und Lied verkünden, deren End ich nirgends sehe, unausforschlich bleibet dir deines Namens Fülle mir. Jesus Name, ewige Quelle alles Heils und aller Macht, bist der Ruheort meiner Seele, bist mein Licht in dunkler Nacht. Deine Liebe, Treu und Gnad leiten mich auf ödem Pfad. Jesus Name, in dir geborgen geh ich durch die Wüste hier. Wandle frei von Angst und Sorgen, da selbst Satan weicht vor dir. Bleib mein Auge auf dich gericht, wanke und verzahl ich nicht. Jesus Name, Kraft der Schwachen, Ruhe der Müden, Trost im Schmerz, bist im Sturm ein sicherer Nachen, Heilung für ein wundes Herz, Manna, das die Seele nährt, Zuflucht, wenn Verstummung wird. Jesus Name, Seelenweide, Hoffnung, die das Herz erquickt, Morgenstern, der allem Leide, allem Elend mich entrückt. Droben werd ich ganz verstehen, was ich glaubend hier gesehen. Und der letzte Vers, gedichtet von Karl Brockhaus. Jesus Name, Lebenssonne, du des Vaters ewige Freud, bist auch meine Lust und Wonne, jetzt und bis in Ewigkeit. Deine Strahlen voll und frei machen auch die Schöpfung neu. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein. Martin, kannst du mir einmal sagen, wann wir begonnen haben? 9:30? Oh, dann ist meine Stunde ja bald herum. Gut. Ja, den niemand kennt, als nur er allein. Aber wir haben ja gerade gelesen, der auf dem weißen Pferd sitzt, sein Name wird genannt, der Treue und der Wahrhaftige. Ist das nicht ein Widerspruch? Oder wir lesen in Vers 13, er ist umkleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name wird genannt das Wort Gottes. Wieso kann es heißen, er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein? Und in Vers 16 werden wir lesen, und er hat auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel einen Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Was sind das doch für wunderbare Namen Jesu? Und dennoch, er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein. In Philipper 2 lesen wir, dass der Vater, weil der Christus sein Sohn gehorsam war bis in den Tod, ja bis zum Tode am Kreuz, ihn überaus hoch erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der alle anderen Namen überragt, damit in diesem Namen Jesu, das ist Genesis, nicht in dem Namen Jesus, damit in diesem Namen, den der Vater ihm gegeben hat und der alle anderen Namen überragt, sich einmal aller Knie beugen werden, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und aller Zungen zum Lobpreis Gottes bekennen werden, Allherr ist Jesus der Messias, Kyrios Jesus Christus. Die Juden sagen, in den kommenden Weltzeiten wird die unerschöpfliche Namensfülle Yahweh erst voll ausgebreitet werden und voll enthüllt werden. Und sie nennen das den Shemhamephorat. Und weil Martin Luther das nicht kapiert hat, was die Juden damit meinen, hat er eine Hetzschrift geschrieben gegen den Shemhamephorat. Der wird sich einmal wundern, dass hier die Fülle, die unaussprechliche Offenbarungsfülle des hochheiligen Namens Jesu geoffenbart wird am Ende der Zeiten. Und die Juden sagen, wenn dieser Shemhamephorat die Namensfülle Gottes in seinem Messias geoffenbart werden wird, dann wird die Vollendung der Welt kommen. Dann werden sich aller Knie beugen. Und das ist also der Sinn. Zwar werden uns hier Namen Christi genannt in unserem Abschnitt, aber das ist nicht die ganze Fülle. Die Volloffenbarung seines Namens steht noch aus. Sodass es wirklich gilt, er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein. Ich habe gestern schon auf das merkwürdige Wort in Sacharja 14,9 hingewiesen. An jenem Tage wird Yahweh einer sein. Das heißt, dann wird die Wesenseinheit zwischen dem Vater und dem Sohn und der Name Yahweh im Vater und im Sohn offenbar werden. An jenem Tage wird Yahweh einer sein und sein Name einer. Die Fülle der Gottesnamen in der Fülle des Namens Jesu Christi. Ein schwer verständliches Wort. Wie wunderbar, dass wir an diesem unaussprechlichen Füllennamen Jesu teilnehmen werden. Ich lese Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hört, höre, was der Geist den Versammlungen sagt, dem Überwinder oder dem Sieger, ihm werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Ja, das wird wunderbar werden, wenn Jesus uns unseren Jesusnamen gibt. Denn das, was der Heilige Geist in uns ausgestaltet hat, dann nicht nur sichtbar werden wird in dem neuen Christusgleichen Leib, sondern auch in dem neuen Jesus entsprechenden Namen, den dann nur wir kennen werden. Ach, was gibt es dann noch für Verheißungen für die Vollendung der Gemeinde? Und in Kapitel 3, Vers 12 heißt es, dem Überwinder oder dem Sieger, ihn werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Also auch der neue Fülle-Name Jesu Christi wird uns dann zugeeignet werden. Aber nun Vers 13. Und er ist umkleidet mit einem in Blut getauchten Gewand oder Mantel, und sein Name wird genannt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit feiner, weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes Schwert, damit er mit ihm die Völker schlage, und er wird sie weiden oder hirten mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter des Weines der Aufwallung des Zornes Gottes, des Allherrschers. Das ist nun der kommende Richter, der die Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis zum Ende bringen wird. Er ist umkleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Wir erinnern uns an Jesaja 63, 3 bis 4, worüber wir auch schon einmal ausführlich gesprochen haben. Warum ist Rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Und dann antwortet der Messias, ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm, und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Ja, das muss kommen und das wird kommen. Und das ist dann nicht der liebliche Hirte, wie er uns geschildert wird in Psalm 23, sondern das ist dann der Hirte aus Psalm 2, Vers 7 bis 12, der die Nationen und Völker weiden wird, auch in seinem Reiche, solange sie noch an der Gesetzlosigkeit festhalten und sich nicht seinem Königtum unterordnen wollen, mit eisernen Zepter und die wie Töpfergeschirr verschlagen wird. Und ihn begleiten Kriegsheere im Himmel, auf weißen Pferden bekleidet mit feiner, weißer Leinwand. Das sind die Engelheere Michaels, aber auch die heiligen Berufenen und Auserwählten, die ihn begleiten, also auch die Glieder der Gemeinde. Judas 14, 15. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesem Gesetzlosen geweissagt, siehe, Jahweh kommt inmitten seiner heiligen Tausende, Gericht auszuführen wider alle Gottlosen. 2. Thessalonicher 1, Vers 7, Ruhe zu geben euch, die ihr bedrängt werdet, gemeinsam mit uns bei der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel her. Denn er kommen wird mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung ausübt an denen, die Gott nicht kennen. Offenbarung 17, Vers 14, von den 10 Endzeitkönigen des Antichristen, sie werden mit dem Lamme Krieg führen, und das Land wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige, und die ihn begleiten sind Berufene und Auserwählte und Treue. Da haben wir die Glieder der vollendeten Gemeinde Jesu Christi. Wir werden zu jenen Kriegsheeren gehören, denn durch die Heiligen soll ja einmal die Welt gerichtet werden. Ja, sollen sogar die Engel gerichtet werden. Und Sacharja 14, 4 bis 5, und Jahwe wird ausziehen und wieder jene Nationen streifen, und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, und kommen wird Jahwe, mein Gott, und alle Heiligen mit dir gemeinsam. Da haben wir wieder die Heiligen, die Christus begleiten. Da haben wir die Füllung durch das Wort Gottes. Die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, begleitet mit feiner, weißer, reiner Leinwand. Aber noch einmal zu diesem zweiten hier genannten Namen. Sein Name wird genannt das Wort Gottes. Sehen Sie, das personifizierte Wort Gottes ist Christus. Und das geschriebene Wort Gottes ist identisch mit ihm. Das haben wir in Hebräer 4 vernommen, wo wir zunächst meinten, es sei nur vom geschriebenen Wort die Rede, und wo dann auf einmal der Text umschwang und uns zeigte, dass das Wort Gottes der Christus selbst ist. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Jesu Christi. Das Wort Gottes. Da möchte ich Ihnen sagen, wer das Wort Gottes liebt, liebt auch Jesus. Wer Jesus liebt, liebt auch das Wort Gottes. Wer das Wort Gottes nicht liebt, liebt im Wesen auch Jesus Christus. Und mag er noch so fromm daher schwätzen. Wie viele fromme Schwätzer, die nicht wiedergeboren sind, sondern die in der Mischung leben. Nichtgeister, die heute auch in den Gemeinden wirksam sind. Das sage ich Ihnen aus einer tiefen Not heraus und aus einer tiefen Traurigkeit heraus. Es ist wirklich eine Einheit. Sein Name ist genannt das Wort Gottes, der Logos Gottes, der Bauplan der ganzen Heilsgeschichte ist, des wunderbaren Erlösungsplanes Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, der auch der Bauplan der Schöpfung ist, der die Statik der Schöpfung und die Dynamik der Schöpfung aufrechterhält und der das All trägt, durch die Impulse seines Wortes, seines Mundes. Noch einmal Vers 15. Aus seinem Munde geht hervor ein scharfes Schwert, damit er mit ihm die Völker schlage, und er wird die Hirten mit eisernem Stabe, und er tritt die Kälter des Weines, der Aufwallung des Zornes Gottes, des Allherrschers. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Und er hat auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Da möchte ich Sie auf etwas hinweisen. In allen großen Grundtextzeugen werden in der Offenbarung zwei Bezeichnungen mit großen Buchstaben geschrieben mit Majuskeln, auch in den Grundtextzeugen, die sonst kleine Buchstaben haben. Einmal Kapitel 17, Vers 5, wo an der Stirne des Weibes Babylon geschrieben steht, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Besonders herausgestellt, durch großgeschriebene Buchstaben. Und dann hier in unserem Text, Vers 16, König der Könige, Herr der Herren. Ach, wie wunderbar ist es, dass hier der Herr auftritt in dieser seiner absoluten Handlungsvollmacht, die der Vater ihm gegeben hat. Er ist ja der Mittler der Schöpfung, er ist der Mittler als der Gott und Heilige Israels in seiner Geschichte, er ist der Mittler der Erlösung, er ist der Mittler aller Auferstehungen und der Mittler der Weltvollendung. Und erst wenn alles ans Ziel gebracht ist, durch die Gerichte hindurch, wird er selbst sich wieder dem unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allem sei. Möchte schließen, Sprüche 20, Vers 8 bis 9, ein König, der auf dem Throne des Gerichtes sitzt, zerstreut alles Böse mit seinen Augen. Er darf sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein geworden von meiner Sünde. Und Sprüche 20, 26 und 28, ein weiser König zerstreut die Gesetzlosen und führt das Reichrat über sie hinweg. Güte und Wahrheit behüten den König und durch Güte stützt er seinen Thron. Und zum Abschluss die letzten Verse aus Offenbarung 19, Vers 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heere. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, also der endzeitliche Goebbels, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches Schwert aus seinem Munde hervorging. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleische gefesselt. Ich hoffe, wir haben den Zusammenhang erkannt in dieser Stunde. Zwischen dem Werden der Braut des Lammes und der Hochzeit des Lammes mit seinem wiederhergestellten Israel und der Epiphanie der Erscheinung Christi in Herrlichkeit, die im gleichen Kapitel gegeben wird. Zu Beginn seines Reiches, des Reiches dessen, der genannt wird, der Treue und der Wahrhaftige, das Wort Gottes, der König der Könige und der Herr aller Herren. Und wir freuen uns auf die Zeit, wo wir dann auch die Fülle seines Namens erkennen werden, den Namen, den bislang nur der Sohn selbst kennt. Die Fülle des Namens in ihm, die dann zur Unterwerfung aller Geschöpfe führt.